Also wir lehnen uns da sehr stark auch an die Kritik eben der Nebenklägerinnen und Nebenkläger im NSU-Prozess an und auch an die Kritik, die durch den Bundestagsuntersuchungsausschuss geäußert worden ist, dass diese Trio-These eigentlich nicht haltbar ist, dass eine Mordserie über 13 Jahre im Untergrund in Deutschland weit eben in der Form nicht nachvollziehbar ist, dass es von einer kleinen, isoliert agierenden Zelle verübt werden konnte. Und wir schauen uns da eben sehr stark die Situation in Sachsen an, gucken uns die Unterstützungsnetzwerke und Personen an, die hier in Sachsen da eine Rolle gespielt haben, die durch konkrete Unterstützungsleistung eben dazu beigetragen haben, dass die Mordserie in der Form auch umgesetzt werden konnte. Das war eben das Ziel, Argumente eben auch gegen diese Trio-These zu sammeln. In Sachsen wurden ja beispielsweise vor allen Dingen auch Pässe, also falsche Pässe zur Verfügung gestellt. Mit den falschen Pässen konnten eben Autos zu den Mordorten gebucht werden, Wohnungen auf falsche Identitäten angemietet werden und auch der enorme Finanzierungsbedarf, der für die Anschaffung halt des umfangreichen Waffen- und Sprengstoffarsenals notwendig war und auch für das Leben im Untergrund, konnte eben auch durch sächsische militante rechtsextremistische Strukturen eben ermöglicht werden.
Wenn wir uns da jetzt nochmal genauer die Argumente anschauen, die gegen eine Trio-These zum NSU sprechen, wie sah denn da das Unterstützungsnetzwerk des NSU in Sachsen außerdem aus, abgesehen von dem Punkt, den Sie da jetzt gerade schon angesprochen haben?
Naja, die Unterstützungsleistungen sind ja vor allen Dingen, das ist ja schon auch herausgearbeitet worden durch die Nebenklägerinnen und Nebenkläger im NSU-Prozess, so aus, dass es halt in Sachsen große und deutschlandweit sehr bedeutsame Strukturen gab, also speziell Blatt und Anna, die eben hier durch Konzerte und Musikbusiness eben zum Beispiel halt Beiträge für die Finanzierung leisten konnten, die aber auch das ideologische Unterstützungsnetzwerk bildeten. Und Unterstützungsleistungen aus der sächsischen Neonazi-Szene umfassten eben finanzielle Hilfen, das Anmieten von Wohnungen und Autos, der Verleih von Identitäten, der Organisation des Rückhalts halt auch in der Bewegung, Unterstützung im Alltag und das Aufrechterhalten halt auch einer bürgerlichen Fassade, wie wir dann halt auch an konkreten Unterstützerinnen und Unterstützern in der Broschüre klar machen. Und in der Broschüre nennen wir eben 8 Unterstützerinnen und Unterstützer, die eben aufgrund ihrer freundschaftlichen Nähe oder auch ihren ideologischen Positionen halt auch zur Aufrechterhaltung des Lebens im Untergrund beitrugen oder die auch ganz konkrete Hilfsleistungen wie das Besorgen des Sprengstoffs oder Waffen ja tätigten und dadurch eben überhaupt dazu beitrugen, dass es infrastrukturell möglich wurde, so ein langes Leben im Untergrund möglich zu machen und umzusetzen. Vielleicht könnte ich da auf eine Person nochmal eingehen. Also eine Person, die wir auch sehr ins Zentrum gerückt haben in der Broschüre, ist Mandy Struck, die auch aus Sachsen stammt und zu dem Personenkreis auch gehört, zu dem bis heute halt Ermittlungsverfahren laufen. Sie hat mehrfach auch als Zeugin an Verhandlungstagen in München ausgesagt und gilt halt als Unterstützerin und Vermittlerin bei der Suche des Trios nach einer Wohnung in Chemnitz. Und Beate Zepe nutzte beispielsweise ihre Identität mehrfach. Sie vermittelte den Flüchtlingen 1998 eine Wohnung an den Wohnungsgeber, also den ersten Wohnungsgeber in Chemnitz. Sie sorgte auch für die Kontaktvermittlung zwischen dem Trio und dem angeklagten Unterstützer André Emminger. Dann lieh sie auch ihre Krankenkassenkarte, Beate Zepe, für frauenärztliche Behandlung. Es wurden weitere Identitätspässe, also ein Tischtennisclub, eine Karte von einem Tischtennisclub auf den Namen Struck bei Beate Zepe gefunden. Und auch für die Katzenimpfpässe lief der Name der Katzenimpfpässe über den Namen Struck, den Zepe besaß. Genau, sie war halt sehr stark in der sächsischen Nazi-Szene eingebunden und darüber hinaus. Also sie war in Chemnitz organisiert in den Strukturen der Chemnitzer Konzerts 88, die halt so eine Vorstruktur von Blatt und Anna darstellten und wurde in den Kontexten auch White Power Mandy genannt. Zog dann in Richtung Franken und war da in der fränkischen Aktionsfront aktiv und auch sehr stark verbündet mit der bayerischen Neonazi-Szene. War dann nach eigenen Angaben bis circa 2003 auch bei der Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige aktiv, eine Organisation, die dann auch 2011 verboten wurde, hatte dann das Ziel, auch in Sachsen eine sächsische Aktionsfront zu gründen. Also sie war wirklich sehr, sehr aktiv, schrieb auch für bekannte Fanzines und in welchen sie ihre politische Gesinnung auch sehr, sehr deutlich machte. Ja, aber ihre Rolle wurde halt sehr lange nicht so wirklich wahrgenommen. Frau Professor Dr. Esther Lehnert hatte da auch in dem Kontext von der doppelten Unsichtbarkeit der Frauen gesprochen in der rechtsextremen Szene, weil sie eben halt in der Szene, die auf massiven Geschlechterhierarchien beruht, keine Frontstellung einnehmen, aber trotzdem eigentlich ideologisch gefestigte Täterinnen sind und von außen oftmals eben gar nicht erst als gefährlich bewertet werden oder halt auch gar nicht vor Gericht gebracht werden. Und bei Struck zeigt sich das sehr deutlich, weil sie einer Rasterfahndung entgehen konnte im Jahr 2007, die durch das Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern durchgeführt wurde, wo eine Liste übersandt wurde an die besondere Aufbauorganisation Bosporus. Und da standen insgesamt 682 Namen aus der rechten Szene im Raum Nürnberg drauf. Und die Beamtinnen, die Ermittelnden, gingen aber von einem männlichen Täterprofil aus und sämtliche Frauen wurden dann nicht überprüft und unter anderem Struck nicht, die in dem Zeitraum dort wohnhaft war und eine bedeutende Rolle in der Szene spielte. Und angesichts der Morde, der NSU-Morde in Nürnberg, ist natürlich die Frage ja auch, welche Rolle sie da gespielt hat.
Und wie wird bislang von den Ermittlungsbehörden oder in den letzten Jahren, in denen es ja dann eben vor allem auch die gerichtliche Aufarbeitung in München genau des NSU gibt, wie wird bislang mit genau diesen Unterstützern und Unterstützerinnen umgegangen? Spielen die irgendeine Rolle in den Ermittlungen?
Nicht in dem Sinne, als dass sie jetzt in dem Verfahren im NSU-Prozess tatsächlich als Angeklagte erscheinen. Also sie sind zum Teil als Zeugin vor Gericht geladen und ein Großteil der sächsischen Neonazi-Szene, die da vor Gericht erscheint, gibt halt eben keine Auskunft, weil schon noch weitere Ermittlungsverfahren anhängig sind gegen sie. Und diejenigen, die aussagen, liefern einen sehr, sehr geringen Beitrag für Aufklärung, weil sie eben ihre Taten bagatellisieren oder leugnen oder ja auch die Rolle des sächsischen Platt-in-Anna-Netzwerkes total bagatellisieren, wie beispielsweise Antje Probst, die vor Gericht behauptet, dass sie dachte, das wäre irgendwie Familientreffen und eine Krabbelgruppe, wo sie ihre Kinder mitbringt und wo ja halt nette Musik läuft. Wir sprechen da aber von einer sehr militanten rechtsextremistischen Struktur. Ja, von daher ist da die Aufklärung bisher vor Gericht kaum möglich.
Und für die Broschüre haben Sie ja nun eine aufwendige Recherchearbeit unternommen, wie man jetzt auch gerade gehört hat, was da einfach alles auch herausgekommen ist über die einzelnen Biografien und die Unterstützungsleistungen der Leute für den NSU. Und dazu haben Sie ja Einblick genommen in Dokumente der Untersuchungsausschüsse, die es gab, in Dokumente vom NSU-Gerichtsprozess in München und auch haben Sie recherchiert in zahlreichen Publikationen zu dem Thema. Das heißt, die Informationen über dieses Unterstützungsnetzwerk zum NSU in Sachsen sind in den entsprechenden Aufarbeitungsstellen eigentlich bereits vorhanden. Mhm. Dennoch wird das Umfeld des NSU in der Aufarbeitung, vor allem der juristischen Aufarbeitung, vernachlässigt. Und bei der Frage nach dem Warum ist auch der Blick auf den Titel der Broschüre interessant, denn die nennt sich ja unter den Teppich gekehrt. Wer hat denn da was unter den Teppich gekehrt?
Ja, also unter den Teppich gekehrt wird halt, also bis heute halt eben, dass es politisch aktiv gebliebene Neonazis und rechte Strukturen gibt, die eben das Ermöglichungsnetzwerk für den NSU und für den vom NSU begangenen Terror darstellten. Und das eben durch verschiedene Faktoren, beispielsweise eben durch die Trio-These der Bundesanwaltschaft. Ja, unter den Teppich gekehrt wird bis heute eben auch die Rolle der V-Personen der Verfassungsschutzämter, deren Quellenschutz höher bewertet wurde als halt auch eine transparente Preisgabe der von ihnen übermittelten Informationen, wo beispielsweise halt schon Ende der 90er Jahre noch vor dem ersten Mord bei den Verfassungsschutzämtern die Information vorlag, dass die Untergetauchten auf der Suche nach Waffen sind, dass sie sich falsche Identitäten zulegen, dass sie Fluchtpläne haben und militante rechtsextremistische Strukturen wie Blood and Anna eben das Unterstützungsumfeld bilden, aus denen behördlich bekannte Neonazis die Untergetauchten unterstützten. Und bis heute ist Aufklärung und Aufarbeitung nicht allumfänglich möglich und für die Öffentlichkeit transparent, da viele wichtige Details nur in Geheimsitzungen, zum Beispiel in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, geklärt werden, weil eben auch Akten verschwunden sind oder geschreddert wurden und eine hohe Anzahl der vor Gericht und in den parlamentarischen Untersuchungsausschuss gehörten Zeugen und Zeuginnen unter enormem Gedächtnisschwund leiden. Es auch keinerlei Verfahren bisher gegen Behördenmitarbeiterinnen und V-Personen gibt. Ja, von daher, da sehen wir so die Ursachen von dem, was da unter den Teppich gekehrt wird.
Wer sind denn nun von Ihnen ausgemachte Adressaten und Adressatinnen in der Broschüre unter den Teppich gekehrt?
Also prinzipiell ist es für alle Interessierten möglich, diese Broschüre zu lesen und sie zu bekommen. Und also es gibt da keine ganz konkrete Zielgruppe. Also das sehen wir auch an der Resonanz, die wir gerade so bemerken. Also es kommt aus den unterschiedlichsten Kontexten, LKA bis Landesamt für Verfassungsschutz, die Broschüre anfragen oder auch einfach nur irgendwelche Menschen, die vorbeikommen und sich dafür interessieren. Also es ist sehr unterschiedlich.
Und was glauben Sie, was kann man tun gegen die Ignoranz, die immer wieder gegenüber Argumenten und der Sachlage gegenübergebracht werden? Also eine Sachlage, die ja allein jetzt durch die Publikation unter den Teppich gekehrt dargestellt wird und Argumente geliefert werden gegen die NSU-Trio-These. Was kann man dagegen tun?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ja, der Prozess nähert sich jetzt dem Ende zu. Es gibt nur 5 Personen, die als Angeklagte vor Gericht stehen. Auch ob die weiteren anhängigen Ermittlungsverfahren tatsächlich noch weitere Personen vor Gericht bringen, ist sehr fraglich, da die meisten Straftaten ja auch verjährt sind. Aber die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse arbeiten weiter und ja, auch in Sachsen gibt es eine große Anzahl ja auch zivilgesellschaftlicher Initiativen, die auch diese Forderungen nach Aufklärung und Aufarbeitung in die Öffentlichkeit tragen. Beispielsweise die Geschichtswerkstatt Trafo in Chemnitz, die ja aus Schülerinnen und Studierenden besteht, die dort halt auch die sozialräumlichen Kontexte des NSU aufarbeiten. Also solange eben der NSU-Komplex nicht vollständig aufgeklärt ist, solange zentrale Fragen wie die nach der Auswahl der Opfer und Tatorte nicht geklärt sind, muss Aufklärung weiter eingeklagt und eingefordert werden. Und die Broschüre stellte halt einen Baustein in diesem Prozess der Einforderung von Aufklärung und Aufarbeitung dar. Und ich denke, also prinzipiell kann jede Person halt auch dadurch einen Beitrag leisten, dass sie beispielsweise auch die ehrenamtlich arbeitenden Initiativen wie NSU Watch finanziell unterstützt, die jeden einzelnen Prozesstag in München dokumentieren oder auch in den Untersuchungsausschüssen der Bundesländer die Beobachtung und Berichterstattung übernehmen.
Nun wurde die Broschüre ja von Ihnen und in dem Zuge vom Kulturbüro Sachsen e.V. vorgelegt. Das Kulturbüro, das arbeitet ja immer wieder auch zum Thema Rechtsextremismus und demokratiefeindlichen Strömungen. Und das eben in Sachsen, also in dem Bundesland, in dem die AfD bei den Bundestagswahlen eigentlich die stärkste politische Kraft wurde. Was bedeutet die Auseinandersetzung mit dem NSU und mit Neonazi-Terror in einer gesellschaftlichen Situation, ja, in der eben die AfD so viel Zuspruch erhält?
Also momentan sind jetzt noch keine direkten Auswirkungen auf die Aufklärung von Naziterror in Sachsen spürbar, die jetzt direkt auf die AfD zurückzuführen würden oder wären. Also Hürden und Barrieren in der Aufklärung sind in Sachsen ja auch schon viel, viel länger spürbar. Beispielsweise, also das Platt-and-Anna-Netzwerk wurde ja im Jahr 2000 verboten. Nachfolgeaktivitäten sind jedoch bis heute bekannt und konnten auch in den Folgejahren nach dem Verbot dokumentiert werden. Allerdings ein Jahr nach der Selbstenttarnung des NSU wehrte Innenminister Markus Ulbich beispielsweise einen Antrag der Fraktion Die Linke ab, der eben die Forderung enthielt, Maßnahmen zur Unterbindung der Nachfolgestrukturen von Blatt und Anna und den sächsischen Hammerskins zu ergreifen. Und er wehrte diesen Antrag dann halt mit den Worten ab, Zitat, der immense Aufwand wäre ohne eine unvertretbare Einschränkung der Arbeitsfähigkeit der betroffenen Stellen nicht zu leisten und ginge zulasten der aktuellen Prioritäten, die nicht nur das Staatsministerium des Inneren in der Aufklärung der rechtsterroristischen Strukturen und Verbrechen in der Prüfung der Erfolgsaussichten eines NPD-Verbots sieht. Ja, und also von daher ist es jetzt kein aktuelles Phänomen und Problem, was wir da haben, dass es da eine Bagatellisierung gibt und eine mangelnde Aufklärung. Und nochmal mit Bezug auf die AfD, die ist beispielsweise jetzt im sächsischen parlamentarischen Untersuchungsausschuss nur mit einem Sitz vertreten und macht dort halt von ihrem Zeugenbefragungsrecht nur mit sehr schlecht vorbereiteten Fragen Gebrauch und nutzt stattdessen halt eher Verschwörungstheorien und bringt diese ein. Also sie hat da momentan keine bedeutende Rolle. Trotzdem ist es natürlich sehr markant, dass nach der Selbstenttarnung des NSU keineswegs eine kritische Massenöffentlichkeit oder eine Bewegung entstand, welche eben genau dieses Leugnen und Bagatellisieren der sächsischen rechten Szene kritisierte oder halt auch nach den Umständen fragte, wie in diesem Bundesland 13 Jahre mordende Naziterroristinnen sich versteckt halten konnten. Und stattdessen, ja, was uns ja allen bekannt ist, wurden dann spätestens seit 2013, Stichwort Schneeberg, dann in Sachsen zunehmend anti-asylfeindliche Gruppierungen und Querfronten laut und präsent. Die Zahlen rassistischer Übergriffe und Angriffen in Sachsen stiegen enorm. Und während sich also diese rechten Lager vereinigten und ihren Hass auf die Straße bringen und brachten, kam eine solche kritische Öffentlichkeit zu keinem Zeitpunkt mit Blick auf den NSU-Komplex zustande. Ja, und dann, also was halt auch hinzukommt, der Sächsische Untersuchungsausschuss, neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen, wird medial kaum wahrgenommen. Die Plätze für Gäste in den öffentlichen Sitzungen sind meistens nahezu leer. Dann gab es ja letztes Jahr im November 2016 ein Theatertreffen Unentdeckte Nachbarn, das sich mit dem NSU-Komplex auseinandersetzte. Da kam es zu Anschlägen auf einen Veranstaltungsort in Chemnitz. Dann die eine Initiative in Zwickau, die im öffentlichen Raum Gedenkbänke anbrachte, wurde halt, also diese Bänke wurden auch zerstört. Dann gab es in diesem Jahr auch eine Ausstellung durch die Geschichtswerkstatt Trafo, wo quasi sämtliche NSU-Protokolle ausgedruckt wurden und auch die wurde kaputt gemacht. Und ja, oder auch noch so ein anderer sehr kritischer Punkt, es wurde ja in diesem Jahr noch bekannt, dass weiterhin Blatt und Anna-Aktivitäten dokumentiert werden können und dass militante, also das Netzwerk, was quasi als zentrales Unterstützungsnetzwerk für den NSU gewertet wird. Und Mitglieder von dessen Militantenarm Combat 18 am Tag der Bundestagswahl in Tschechien bei Schießübungen aufgegriffen wurden. Und Combat 18 wurde ja auch von den sächsischen Blatt- und anderen Strukturen steht als Vorbild betrachtet. Also es sind schon sehr bedenkliche Entwicklungen und erschreckende Verhältnisse, welche den Auftrag umso dringender machen, demokratisch orientierte Jugendliche zu stärken, die Landschaft demokratieorientierter zivilgesellschaftlicher Vereine auszubauen, zu fördern, möglicherweise auch hauptamtliche Strukturen zu implementieren, die die NSU-Aufarbeitung in Sachsen begleiten, fördern, koordinieren. Und also aus unserer Perspektive als Gesellschaft, die halt auch das Sozialisationsumfeld von Terroristen wie Zschäpe-Mundt, Lust und Bühnert bildete und die halt auch Anfang der 90er Jahre Pogrome wie in Hoyerswerda geschehen ließ, und in der sich Nazi-Terroristen 13 Jahre versteckt halten konnten, haben wir in Sachsen hier eine sehr, sehr große Verantwortung dafür, halt auch den Aufklärungs- und Aufarbeitungsprozess weiter nach vorne zu bringen, auch wenn der Prozess in München dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres enden wird.